Ja, hallo und willkommen. Es ist warm, heiß, wir cruisen gerade entlang der Sonnenblumenfelder, denn es ist wieder Tour-Special-Zeit in unserem Podcast. Zusammen mit Lennart gehen wir heute die zweite Tourwoche durch, die Highlights und die Downlights der ganzen Woche einmal besprechen. Bevor wir das machen, einmal nochmal, möchte ich jetzt hier erwähnen, unseren Sponsor probikeshop.com/de. Alles, was ihr rund um Bikes, Material und mehr finden wollt, seht ihr dort auf der Seite. Alle Infos auch gerne in den Shownotes. Und ich habe heute festgestellt, die haben eine Polkadot, also eine Bergtrikot-Tasse, Lennart. Wie geil ist das denn?
Würde ich mir kaufen. Man kann nie genug Kaffeetassen haben.
Nie genug Kaffeetassen, vor allem, wenn da einfach ein Bergtrikot drauf ist. Genau, Lennart, du bist da. Wie fandest du die zweite Tourwoche? Hat sie dich begeistert?
Ja, die gesamte Tour insgesamt finde ich eigentlich ganz cool.
Die macht Bock, ne?
Die macht Bock, auch wenn viele Leute so ein bisschen schon so am Abhaten sind, dass es sau langweilig wäre. Und sich wünschen, dass Pogacar irgendwie durch einen positiven Covid-Test rausfliegt. finde ich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, letztes Jahr, ich habe es gestern nochmal in einem Tweet gelesen, letztes Jahr hatte Vingegaard zum gleichen Zeitpunkt irgendwie schon 4 Minuten Rückstand und jetzt hat er, ich glaube, 39 oder sowas. Mhm. Also er ist super nah dran und der sieht bisher auch nicht so aus, als wäre er irgendwie deutlich schlechter als Pogacar.
Ja.
Von daher finde ich die Tour bisher super. Ist abwechslungsreich. Du hast natürlich immer wieder die ein, zwei Personen, die du immer vorne hast, die da auch richtig richtig Tappen abgrasen. Also ein Wout, Pogacar. Aber trotzdem finde ich es bisher eine sehr, sehr abwechslungsreiche Tour.
Nee, ich muss auch sagen, ich bin auch immer noch nicht überraschend begeistert, aber ich muss auch sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr cool, sehr spannend. Zumal mit den Etappen kommen wir gleich zu, mit Planche Belfi, was da los war. Dann finde ich es immer sehr, sehr spannend und sehr interessant, gerade wie, man erkennt auch so ein bisschen die Frische der Fahrer, wenn Pogacar im Finale an so einem Anstieg nochmal so eine Attacke setzen kann. Und wie du schon sagtest, der Vingegaard ist immer noch in der Lage, da gut hinterher zu fahren. Und wenn halt Pogacar die eine Sekunde auf den letzten 300 Meter schneller ist, ja mein Gott, aber da ist kein großer Zeitunterschied. Ich bin auch noch der Meinung, das ist noch nicht vorbei und wir nehmen jetzt gerade heute Mittwoch vor der Etappe auf. Das heißt, ab heute Nachmittag brennt auf jeden Fall die Hütte, denn wir haben mit dem heute Henri de Grange-Preis, der höchste Punkt der Tour, nochmal richtig was zu tun mit Bergankunft und morgen Alpe d'Huez. Also es wird auf jeden Fall richtig spannend und alles, was wir, das ist das Problem, Lennart, alles, was wir heute aufstellen an unseren potenziellen Spekulationen, geht vielleicht heute Nachmittag komplett wieder in die Hose. Also, wenn du das später hörst, es sei uns verziehen. Wir beginnen einmal, wir haben letztes Mal aufgehört bei Etappe 5, Kopfsteinpflaster. Danach Etappe 6, Wout van Aert wollte einmal allen zeigen, was er für tolle Beine hatte.
Ja, wahrscheinlich. Ansonsten habe ich da nicht viel Sinn drin gesehen, was er da gemacht hat. Da haben sich auch viele schon gestritten und viele sagen auch, Jumbo fährt so ein bisschen planlos durch die Tour. ja, also was das angeht, also das hat mich jetzt irgendwie auch nicht überzeugt, seine Attacke da. Aber vielleicht hatten die einen Plan, den wir nicht so auf dem Schirm haben und da steckt ja doch ein bisschen mehr hinter.
Ja, also es wäre schön, wenn uns irgendeiner was sagen könnte, wenn er was wüsste, schreibt uns gerne einfach per Nachrichten oder so. Ich habe das jetzt mir die Etappe näher angeguckt, weil auch dort gibt es ein Video zur Leistung von Quinn Simmons, der ja auch in diesem Trio mit da drin war, mit Jakob Fuglsang. Noch so ein Ding, wo man auch irgendwie unklar war, warum fährt er jetzt mit und warum hört er dann auf einmal wieder auf.
Ja.
Aber egal. Und was auffällig war, ist Nummer 1, die schlechte Form von Van der Poel.
Ja, auf jeden Fall.
Und Nummer 2, dieser enorme energetische Aufwand, bis irgendwann Van Aert weg war. Und es war so gefühlt die 8. Attacke mit Brechstange, bis dann immer das ganze Feld gesagt hat, ja komm, fahr doch jetzt einfach.
Das ist auch so ein richtiges Muster bei der Tour jetzt gerade, finde ich. Die ersten 1,5 Stunden sind immer extrem unterhaltsam.
Wahnsinn.
Kommen wir gleich noch zur Etappe nach Megève gestern. Die ersten 1,5 Stunden war einfach Vollgas und es wollte einfach keine Gruppe gehen. Ist extrem umkämpft und dann hast du genau diese Szenarien, dass du schon mal richtig lange, richtig schnell fahren musstest, damit du überhaupt in der Gruppe bist und dann musst du weiterfahren und das ist dann echt unangenehm.
Ja, und auch du selektierst dann diese Gruppe sehr aus, dass halt sehr viele starke Fahrer dabei sind. Das sind keine, also keiner von den Fahrern ist jetzt ein schwacher oder schlechter Athlet, also bitte nicht falsch verstehen, es sind die besten Fahrer der ganzen, der Radsport zu bieten hat, die jetzt gerade die Tour fahren. Aber du hast natürlich dann gerade, wenn sich so eine intensive Phase dann herauskristallisiert, dann hast du nur noch 400 plus Schwellen in der Gruppe drin und dann ist die Gruppe auch echt stark. Die geht halt dann eventuell irgendwann krachen. Ich fand das relativ interessant, ich habe mir das mal angeschaut näher. Wir hatten die ersten 80 Kilometer auf der 6. Etappe, wo halt nur Attacken ging. Und du siehst jetzt auch im Powerfall von Quinn Simmons, jeder Hügel wurde halt Volley genommen.
Ja.
Bis 8 Watt pro Kilo auf 1-2 Minuten jedes Mal. Abfahrten, wieder Pause. In dem Szenario fällt Max Walscheid hinten ab Und die sind bei dieser typischen Waschmaschine auf einmal gefangen, die wir immer so betonen. Der hatte das Problem, er ist mit 3-4 Fahrern unterwegs, in der Abfahrt mussten die treten, ja, schaffen es vielleicht so gerade am nächsten Hügel wieder ran an die Gruppe und die Gruppe zieht wieder vorne los. Und so kommst du nicht vorwärts. Ich glaube, der hat 100 Kilometer gekämpft, bis er wieder dran war.
Ja. Das, der hast du einen Powerfall von ihm gefunden?
Von Max habe ich keins geguckt. Ich muss nachher mal schauen, vielleicht finde ich noch eins.
Ich glaube, der lädt auch mit.
Der lädt nämlich hoch.
Ja. Und das sind immer sehr beeindruckende Zahlen. Weil Max ja auch ein schwerer Fahrer ist, da kommt immer richtig viel Energie bei rum. Ja, das ist halt immer nervig, wenn du halt abfällst. Dann sozusagen pendelst du dich eigentlich auf einem 4er Millimolaktat ein, während alle anderen vorne irgendwie 5 und 0 fahren.
Genau.
Weil sie den Anstieg Vollgas hochknattern, dann einfach komplett rausnehmen, sich komplett erholen. Und am Ende hast du halt was komplett anderes gemacht als der Typ hinten, der die ganze Zeit hinterherfährt und ihr seid die gleiche Etappe gefahren. Das ist immer ein bisschen, immer ganz unterhaltsam, wenn man sich das anguckt.
Auf jeden Fall, genau. Und du siehst halt immer wieder dieses, ja, dieser leicht verzweifelte Blick, wenn sie so sehen, sie kommen gerade wieder etwas näher und dann geht's wieder in die Hose.
Fährt vorne wieder jemand los.
Genau, ja. Fährt vorne wieder jemand los und die wünschen sich auch nur, dass vorne gefahren lassen wird. Parallel habe ich gerade geschaut. Zur Etappe 6 haben wir keine Leistungsdaten von ihm.
Oh.
Ich habe bei Quinn Simmons geschaut und der hat die ersten 80 Kilometer, sagen wir, also erstens rund 2 Stunden, sag ich mal, oder Stunde 40 oder so, hatten wir Normalized Power von, ich glaube, 380 Watt war es.
Ja.
Und Durchschnittsleistung von irgendwie 300 oder so. Sehr starker Unterschied zwischen Normalized und Durchschnittsleistung.
Ja.
Das egalisiert sich sofort, als er in der Gruppe ist, weil dann sind die alle ein bisschen kontrollierter.
Das hat ihm besser gefallen, weil dann kann er seinen Quinn Simmons GA fahren mit
genau
290, 300 Watt, was er auch gerne mal so für 6-7 Stunden knattert im Training, wer sich das mal angucken will. Der lädt auch immer mit Power.
Ja.
Ricky Bobby,
genau, nicht
heißt er.
Nicht verwirren lassen, es gibt nämlich einen Quinn Simmons, der ist nämlich dann auf der Account.
Es gibt auch einen Jaron Thomas auf Twitter, ist auch sehr lustig. Und Jaron Thomas, echter Twitter-Account, ist Jaron Thomas 86, glaube ich.
Mhm.
Aber die Tour verlinkt immer Jaron Thomas. Und der Typ, der Typ ist mir mega lustig. Er sagt, I can swear, I'm sitting in a bar and not in the Peloton at the moment, wenn sie ihn wieder taggen. Da kriegt er auch extrem viele Retweets und Likes für.
sehr gut.
Der Typ hat das angenommen, dieses Duell mit der Tour und ist immer ganz unterhaltsam.
Der spielt sich selber den Ball zu beim Media Game.
Ja.
Nee, richtig gut. Aber genau, man sieht nämlich, dass dann auf einmal der Variationsindex, nennt man es, also wie stark die Normalized von der Durchschnittsleistung variiert. Am Anfang ganz plakativ jetzt 300 Watt im Schnitt, 380 Normalized. Jetzt kommen auf einmal Richtung 300 Watt im Schnitt und 320 Normalized.
Ja.
Immer wieder wechseln die sich ab. Und ich fand es sehr schön zu sehen, wie er dann irgendwann hinten raus einfach mit Kopfschütteln krachen geht am letzten Anstieg.
Ja.
Nachdem wir schon richtig lange nur noch zu zweit unterwegs waren und eigentlich nur noch, wie er es beschreibt, die Einheit hat er Motorpacing genannt,
ja.
Nur noch hinter Wout hinterher fahren möchte. Und der hat richtig Energie durchgeschreddert, diese Anfangsphase und diese Attacke natürlich. Der hat ja über 4 Stunden 700 Gramm Carbs weggeballert.
Und die musst du erst wieder aufnehmen. Überleg mal, wenn du schon richtig gut bist und 80,
genau,
90, 100 aufnimmst, dann müsstest, also pro Stunde,
ja,
dann müsstest du für 700 Gramm ja auch wieder 7 Stunden gefahren sein. So lange war die
Reicht
Etappe
nicht, genau,
nicht. Also
du kannst
kommst
nur mit,
nicht mehr hinterher.
Genau, du kannst nur mit energiereichen Speichern reingehen mit Glykogen. Die hat aber der Kopfsteinpflaster-Etappe wahrscheinlich auch nicht so wirklich gehabt, weil
ja,
auch da musste er treten. Unabhängig davon, wie das Rennen gestaltet ist, weil es keine easy Etappe. Und vor allem, was wir immer wieder sagen, das sind diese Efforts, bei ihm ist jetzt relativ egal, immer je nachdem, was er vorhat, aber für GC-Fahrer. Das zieht den Stecker hinten raus.
Ja.
Weil das muss man erst mal am nächsten Tag wissen, wird der mit entleerten Speichern am Start stehen. Ihm könnte es theoretisch egal sein, aber wenn dann halt schon der erste Anstieg kommt, in dem Fall Blanche de Belfi,
ja,
du als GC-Fahrer reagieren musst oder so ein Wort von Art und irgendwie nochmal arbeiten musst, dann kannst du auch schnell dir so einen Tag am nächsten Tag kaputt machen.
Vor allem, weil zum Beispiel Blanche de Belfi ist ja ein Anstieg, wo du auf jeden Fall Kohlenhydrate brauchst. Also
ja,
richtig viel. Du fährst ja nicht meistens nicht nur Schwelle an so einem Anstieg, sondern bei so einem kurzen Anstieg fährst du ja auch sogar drüber.
Ja.
Und fährst da deinen 20-Minuten-Test und da müssen ordentlich Carbs am Start sein. Also der kann froh sein, dass er nicht auf GC fahren muss.
Ja.
Ich habe zu der Etappe jetzt direkt mal eine physiologische Frage. Wir haben ja am Ende, können wir ja sagen, hat ja hier wahrscheinlich jeder gesehen, gewinnt Tadej Pogacar einen Sprint aus einer kleinen Gruppe. Am Ende geht's hoch, der sprintet los und eigentlich hätte er da wahrscheinlich noch eine Sekunde für bekommen sollen, so groß war der Abstand zu Michael Matthews, der einfach vom Hinterrad abplatzt. Wie geht das?
Ich wusste, dass es kommt.
Du hast dich ja auch Tadej näher gewidmet in dem Video, was relativ viel geschaut wird.
Oh, sehr gut, ne? Also alle, die jetzt gerade das Video gesehen haben, danke. Und wir kriegen ja zahlreich Feedback auch unter das Video. Bitte gerne weiter kommentieren, damit wir noch eine Diskussion anregen können. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Da gibt es auf jeden
Thema.
Fall schon viel Diskussion.
Ja, war richtig viel Diskussion. Da verselbstständigen sich die ein oder andere Diskussion auch gerne mal. Nee, also Pogacar habe ich da in dem Video auch gesagt, wir fassen es mal grob zusammen, für die es jetzt nicht gesehen haben, hohe VO2 Max, das ist Fakt, muss einfach sein. Ich schätze ihn oder berechne ihn auf eine hohe 80 und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass es durchaus realistisch ist. Mit Egan Bernal oder so ein Oscar Svensson Rekordwerte von 97, 6 glaube ich war es. So, das ist erstmal Grundvoraussetzung. Dann kann er so ein bisschen, ich habe auch da jetzt keinen Powerfall von ihm, aber in dem Anstieg ist es nicht so lang, der Anstieg. Das heißt, er wird in so einem EB-Modus rumfahren. Das heißt bei ihm aber auch schon, sagen wir mal, 480 oder 450. Das ist aber relativ kontrolliert. Und was der Mann unglaublich kann, ist, wir haben ja auch in dem Video gesagt, wir haben ein paar Powerfiles gefunden aus 2020. Super cool. Vorteil, er ist damals schon Radrennen gefahren. Das war die Tour, waren 5 Etappen.
Ja.
Und das Schöne daran ist immer, wenn du halt Rennwerte hast, dann kriegst du so kleine, du kriegst Performance-Werte für Time-Trials. Das heißt, du weißt, was er auf 3 Minuten fährt, auf 5 Minuten, auf 8. Und irgendwo wird ein Zeitraum dabei sein, da ist er mal, sag ich mal, tendenziell All-Out gefahren.
Ja.
Das wird jetzt nicht das Höchste sein, was er hier kann, aber ist schon eine hohe Leistung. Und wenn du das da zahlreiche Werte hast, da reichen 3, 4 Werte aus, also sagen wir mal 3 Minuten Performance, eine 8 und eine 20, dann kannst du ihm ein Power-Profile berechnen, ein Power-Duration-Curve nennt sich das. Und die kannst du auch hochrechnen auf Werte, die er nicht gefahren ist. Also nur, wenn er 3,85 schnell gefahren ist, oder 3,58 schnell gefahren ist, dann können wir auch wissen, was er 20 Minuten tendenziell fahren könnte. Das haben wir dann gemacht und haben dann festgestellt, dass er wahrscheinlich damals mit einer Schwelle von mindestens 4,20, eher tendenziell mehr.
Ich glaube, er selber hat sogar bei Strava eine höhere hinterlegt. Ich glaube, 4,29 oder sowas.
4,29 hat er hinterlegt, genau. Die Daten sagen 4,19. 4,19 wäre 6,3, 4,29 wäre dann irgendwie 6,4 oder sowas.
Ja. Das traue ich ihm durchaus zu. Also das, genau. So wie er fährt.
Das passt schon.
Ja.
Und was dann noch interessant ist, wenn man dann irgendwo noch Powerfiles findet, wo er 3 Minuten richtig schnell fährt, dann wird man feststellen, dass der eine unglaublich hohe anaerobe Kapazität im Sinne von, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, W Prime hat.
Ja.
Also das bedeutet Energie, die er imstande ist, oberhalb von seiner FTP quasi noch bereitzustellen.
Gepaart mit der Info, die du aus der Studie von Dr., wie heißt er nochmal, Milan?
Inigo San Milan.
Inigo San Milan hast. Wenn der bis 5 Watt pro Kilo mit 1,3 Millimol Laktat rumfährt.
Mittlerweile ist er besser geworden.
Mittlerweile ist er vielleicht noch besser geworden. Dann ist es halt auch so, dann fährt ihm jetzt in diesem Beispiel, auf der Etappe, dann fährt ihm halt jemand den Sprint an. Der wird am Hinterrad aber auch keine 5 Watt pro Kilo treten. Und dann fährt er im Prinzip aus Basislaktat los, den Sprint. Wogegen halt ein Matthews sicherlich nicht bei 5 Watt pro Kilo mit einem 1,3er Laktatwert durch die Gegend fährt, sondern der hat wahrscheinlich schon die 4 geladen und muss aus der 4 jetzt hoch. Der kann natürlich extrem hoch noch. Muss der erstmal noch Energie bereitstellen können. Und das ist halt, glaube ich, so der Punkt. So, wenn der geht halt einfach immer frisch in alles rein.
Genau.
Und die nochmal zu der Schwelle, wenn du guckst, was er gefahren ist bei der Tour 2020, wenn der alleine ist, fährt der irgendwie 4,40 am Anstieg. Das heißt, der ist, das war, glaube ich, der Peresurt, der attackiert hat für die letzten 10 Minuten, glaube ich, sogar knapp 4,50. Das ist ja auch bewusst gepaced, der schaut ja drauf, der fährt extrem konstant. Das heißt, da denke ich mir so, okay, was wird der gemacht haben? Der wird vielleicht sagen, ich gehe leicht über die Schwelle. Ich weiß, es sind ungefähr noch 2 oder 3 Kilometer.
Genau.
Ich muss ja irgendwas fahren, was ich halt relativ lange aufrechterhalten kann. Ich würde sagen, wenn du 10 Minuten das fahren kannst, dann kannst du es mit Abstrichen auch 20 Minuten fahren. Also
isoliert dann.
Genau, also wenn ich sag mal so, der ist zwar vorher schon eine Tour-Etappe gefahren, das ist einfach ultra krass, der fährt 4,50 da 10 Minuten lang. Und wenn ich das da runterrechne, kommt der auf jeden Fall auf eine 4,30er-Schwelle.
Genau, und die Kunst ist halt, das vor allem bei so 3 Wochen, haben wir schon gesagt, 3 Wochen aufrechtzuhalten. Und jetzt sind wir gerade, sagen wir, Mitte der Tour. Das heißt, es kann noch viel passieren. Aber letztes Jahr hat es auch irgendwie keinen Anschein gemacht, als wird da hinten raus irgendwie noch was verloren gehen. Und er hat diese Fähigkeit, das kann man jetzt gar nicht in einen Wert allein zusammenfassen. Es ist auch nicht die Laktatbildungsrate, die bei ihm besonders hoch ist, sonst wäre die Schwelle auch nicht hoch. Sondern im Sinne von, ich nenne es jetzt auch mal Laktattransporter, vielleicht viele, auch das hat Inigo San Milan gesagt im Training, entscheidender Punkt. Und was er herausgefunden hat, relativ einfach, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist Laktat-Pyruvat-Verhältnis. Ihr müsst euch das vorstellen, Pyruvat mit, oder ein Stoff, der in der Glykolyse entsteht, also sprich den Kohlenhydratverbrauch, also der Stoffwechsel, der primär aktiv ist, wenn du anaerob fährst, im Sinne von 10 Minuten Performance.
Ja.
Also Blanche de Belfil hinten raus. So, viel Pyruvat wird angereichert, das muss dann verstoffwechselt werden mittels Mitochondrien und der aeroben Oxidation. Sprich, dieses Pyruvat muss abgebaut werden. Wenn es das nicht wird, reichert sich das an in Laktat. Das wird dann quasi zwischengespeichert. Das ist so ein bisschen, als müsste man, keine Ahnung, du hast eine Autobahn, die ist verstopft und alle fahren irgendwie einen Nebenweg. Und dann fahren die Abfahrt runter.
Ja.
So, jetzt hast du dann diesen Nebenweg. Und was damit passiert ist, dass dabei parallel noch H-Ionen produziert werden. Und jetzt kommen wir in das Spiel.
Das sind die Bösen.
Das sind die Bösen, genau. Hier kommen wir in das Spiel, wo wir merken, oh shit, wenn wir davon zu viel haben, dann geht uns quasi die Kontraktion flöten, dann funktioniert die Zelle nicht mehr. Glykolytische Aktivität funktioniert nicht mehr. Und solange wir es schaffen, das Pyruvat wegzuarbeiten, ist das alles ganz cool. Das ist auch da, die A1 hier in Köln, solange das der Verkehr eine gewisse Quote hält, läuft das alles flüssig durch, alle kommen an, alle sind glücklich. Und irgendwann wird das so voll und irgendwas passiert vielleicht, dann kriegen wir auf einmal diesen Stau.
Ja.
Und dann wird es halt, wie gesagt, zwischengespeichert. Nicht verwundern, aufgepasst, Leute, Laktat ist immer noch energiereich. Dieses zwischengespeicherte Laktat wird dann später wieder unter aeroben Bedingungen, also unterhalb der Schwelle, rückverstoffwechselt und gibt dann wieder Energie. Da werden wir jetzt aber gerade sehr kompliziert. Aber entscheidend ist halt vor allem, dass er diese hohe oxidative Kapazität im Sinne von einer hohen VO2 max hat und dieses angereicherte Pyruvat wegarbeiten kann. Das heißt, eine hohe anaerobe Kapazität, diese 10-Minuten-Performance, braucht auch immer eigentlich eine hohe VO2 max. Deswegen hast du auch häufig dieses Szenario hohe VO2 max und hohe anaerobe Kapazität. Das ist dann vielleicht im Dauergas manchmal nicht ganz so vorteilhaft, aber diese Kombination findest du sehr häufig, weil du musst als Laktat auch entsprechend dann wieder wegverstoffwechseln oder Pyruvat. Und das hilft ihm, oder das kriegt er halt hin durch eine hohe Mitochondrienmasse, was dein Trainer auch sagt.
Ist genau wie bei mir, nur mit halt 20 VO2max-Punkten wahrscheinlich weniger. aber auch da, hohe anaerobe Kapazität funktioniert nur mit hoher VO2max. Wenn ich keine Form habe, bedeutet das für mich eigentlich eher auch oft, nee, VO2max ist nicht da, wo sie ist. Ich kann das Laktat aufbauen, ich kann die Energie bereitstellen, ich erhole mich aber nie wieder davon.
Genau, das wäre das Michael Matthews-Prinzip. Der kann vielleicht auch diese 5-Minuten-Performance leisten, aber mit so viel Laktat, ich sage jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, 16 Millimol oder so, und wenn ihm das natürlich zu früh in die Beine kickt, dann kann Pogacar attackieren und er, wie du schon sagtest, repetiert die 4 Millimol schon vorher rein und schießt dann auf die 16, dann kommt er nicht mehr so viel hoch, als wenn du mit der 1 startest.
Ich glaube, Matthews hätte die Etappe auch gewonnen, wenn vorher da in diesem letzten Anstieg nicht so hart gefahren worden wäre.
Ja,
also du hast Brand McNulty, der zieht da richtig hoch.
Genau.
Und aus diesem Effort heraus fährt halt Pogacar los. Und wenn du halt da irgendwie hochfährst und alle, keiner hat mehr einen Helfer, alle gucken sich an, dann geht die Etappe anders aus. Ich meine, Matthews ist nicht mehr der Schnellste.
Aber das ist eigentlich so ein Ding, was er kann.
So. Das ist eigentlich so ein Ding, was er kann, aber ich meine, ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt, es war mal ein richtig krasser Fahrer.
Ja.
Und dadurch, dass er sich jetzt halt aber auch irgendwie mehr in Richtung bergfestem Fahrer entwickelt hat, verliert er so seine Spritzigkeit und gewinnt er einfach gar nichts mehr.
Ja, weil das ist richtig schade.
Früher,
ne?
Früher war der nicht ganz so bergfest. Auch schon sehr, 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 sehr gut berghoch. Mhm. Aber er hatte so ein bisschen diesen Trade-off eigentlich besser hinbekommen, ein bisschen sprintlastiger zu sein. Der hat aber auch mal bei einer Tour, glaube ich, 2 oder 3 Etappen gewonnen.
Mhm.
Und ja, jetzt zieht er halt den Kürzeren gegen den Pogacar, der eigentlich langsamer ist, aber halt ausgeruhter in den Sprint geht, was halt schade ist für ihn.
Ja, ja, genau das ist es halt. Und sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Damit hat an dem Tag übrigens auch Wout van Aert sich seine Statistik kaputt gemacht, die wir letztens noch so gejubelt haben.
Oh ja.
Die, ich weiß nicht, 6 Etappen in Folge oder.
Nein, nee, die ist schon im Arenberg kaputt gegangen.
Ah ja, stimmt.
Als genau, 16. oder 18. Aber.
Ich hab gedacht, so in dem Moment so, ah stimmt, der hat sich deine Statistik kaputt gemacht. Aber also, hast recht.
Aber da war es ein bisschen, Arenberg musste ja, wurde er zurückgerufen, sonst wäre die Statistik aufrecht. Ja. Genau, das war die erste Etappe sozusagen, wo er aus reinem Kräftemangel oder falschem Kräfteeinsatz dann seine Statistik der Top 2 Ergebnisse bei der Tour de France.
Vor allem bei so einer Ankunft hätte er wirklich auch gewinnen können, ne?
Ja.
Das ist ja, also es war gar nicht notwendig gewesen, vorne rauszufahren, wenn er sagt, ich will die Etappe nur gewinnen. Naja, macht er dann 2 Tage später, aber dann gut, kommen wir gleich nochmal zu.
Jetzt würde ich, das ist
Planche de Belfi?
Genau, Planche de Belfi, weil da kannst du wieder schön auch mal reinschauen und versuchen, was rauszulesen aus den ganzen Ergebnissen. Pogacar gewinnt in einem dramatischen Finale, wo sie noch auf Lennart Kemner auffahren. Die ARD hatte schon wieder den Sieger gekürt, 400 Meter, 500 Meter vor Schluss.
Florian, das sagt schon hier, der Lennart holt sich das Ding.
Ich finde das immer so, also vor allem bei der Ankunft, wo klar ist, dass hinten raus nochmal richtig steil wird. Wenn es richtig steil wird, können auch nochmal richtig Unterschiede entstehen. Das heißt, ich war mir sicher, als er bei 500 to go in diese Steilpassage reinfährt, da war ich mir sicher, dass das Ding noch nicht durch ist. Und der kassiert ja sogar noch 14 Sekunden.
Ja.
Und da finde ich immer, sollten die Kommentatoren immer mal ein bisschen warten.
Ich habe auch gedacht, so Florian, also auch, die hatten ja beide so gesagt, Wegmann auch so, ja, ja, und das wird richtig klasse. Und dachte mir so, ah, vorsichtig. Ja,
Wegmann war aber auch noch vorsichtiger als Florian Hass. Und das, man muss dazu sagen, die sind auch noch 2 Sekunden voraus, ne? Also die haben immer diesen Informationsvorsprung, dass sie die sehen die Bilder und kommentieren dann drauf, ne? Und da dann so wahrscheinlich dann schon 500 Meter vorher zu rufen, na, der gewinnt das Ding. Naja, auf jeden Fall, Kemner bleibt, weiß nicht, ob er stehen bleibt. Er wird sicherlich, am Limit. Und
ich kann dazu was sagen, weil er meint im Interview, er ist nicht stehen geblieben, er ist sein Tempo weitergefahren. Reicht natürlich dann in dem Moment, in Anführungsstrichen, nur 430, reicht dann nicht gegen 600 von hinten oder 800.
Ja, das wird, genau, es werden halt irgendwie so 800 gewesen sein. Mhm. Aber auch da, bei beiden, bei Pogacar und Vingegaard, es ist so, die fahren dann aus einer extrem hohen Dauerleistung nochmal diesen 1-Minuten-Effort oder was es ist, raus. Und das heißt, entweder die haben diese anaerobe Kapazität oder die fahren vorher mit einem Laktatwert durch die Gegend. Den habe ich jetzt hier beim Podcast aufgenommen. Also, das ist halt krass.
Damit wache ich auf.
Genau. Und auf der Etappe ist mir halt, oder ein paar Sachen, die halt aufgefallen sind, zum einen kleiner Einbruch von Alexander Vlasov, das hat sich dann auch die nächsten Tage durchgezogen, ist ja gestürzt, leidet wohl so ein bisschen an den Folgen, und dann fand ich stark Geraint Thomas, also
ja, stimmt.
Geraint Thomas kommt, es gibt so eine Szene, knapp 500 to go, da sind dann noch 5 Fahrer hinten dieser Favoritengruppe, es sind Pogacar, Roglic, Vingegaard, Thomas. Und ich glaube, es ist David Gaudu. Und da sahst du, da vorher gab es schon so einen kleinen Split. So, das wurde immer wieder so Tempo erhöht, okay, 2 sind weg. Tempo erhöht, 2 sind weg.
Ja.
Und Thomas war da einfach unter den besten 5 auf dieser Art von Ankunft. Liegt ihm natürlich auch, das kann er. Der ist auch bei der Tour, die er gewonnen hat, 2018, glaube ich, hat er immer wieder diese Etappen gewonnen, indem er da in dieser Gruppe geblieben ist.
Ja, genau.
Es war irgendwie noch so 4, 5 Mannequin da. Und dann fährt er am Ende den letzten Kilometer so schnell, dass er immer die Etappe gewinnt. Also der muss auch in diesem Bereich ganz gut aufgestellt sein. Wer halt komplett anders ist, zum Beispiel ist Enric Mas. Der war eigentlich früher schon auf dem Planche de Belfie so ein bisschen abgehängt. Der war nicht bei diesen dabei, bei diesen 5 Leuten. Und fährt dann aber konstant weiter und kommt halt mit 5 Sekunden Rückstand auf Thomas und oder wie viel ist es dann, auf Kemner hat er, Roglic hat er ein bisschen mehr, aber der kommt wirklich in nochmal in die Nähe von diesen 5 durch eine sehr, sehr konstante Fahrweise.
Ja, genau, und das ist ja auch, ne, die stehen alle auf, sprinten nochmal die letzten paar Sekunden raus, was bei so einem steilen Anstieg natürlich nochmal einige Sekunden waren. Also so auf 120, 300 Meter oder 150 Meter, nochmal so viele Sekunden rauszufahren, ist natürlich auch eine extrem harte Nummer. Und er kann es halt, kennt ihn so als Fahrer, super Zeitfahrer, das ist halt natürlich nicht seine Fahrweise. Das ist halt, er kann es vielleicht noch ein bisschen länger, aber gerade da, haben wir ja schon gesagt, ist Planche de Belfie auch nicht der richtige Vergleich für einen richtigen Alpenpass oder eine richtige Etappe, die auch mal richtig ins Zeitbudget reinschlägt.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Mas so ein super Zeitfahrer ist, aber der ist halt vor allem, also er ist ein sehr, sehr, ich würde ihn einschätzen als sehr guten Dauerleister, sehr niedrige VLA Max, was berghoch funktioniert, aber absolut halt nicht ganz so gut funktioniert im Zeitfahren. Es kommt wahrscheinlich da immer auf das Zeitfahren an, für den. Und ja, aber der ist halt so ein, der wird wahrscheinlich wieder Fünfter werden. Der wird ja praktisch jedes Jahr in 2 Grand Tours Top 5 fahren. Das ist unglaublich konstant, aber so richtig um den Sieg fährt er dann am Ende doch nicht mit.
Ja.
Wer mich jetzt enttäuscht hat und das auch die letzten Etappen ist Martinez und Uran. Die kommen hier noch Uran, auf 11 und 12 an, aber Uran ist wirklich nicht gut drauf, würde ich mal behaupten. Und wer auf der anderen Seite dann doch sehr überzeugt ist, Tom Pidcock. Der fährt noch munter als 7. im GC, glaube ich, gerade rum. Sieger des Baby Giro 2020, glaube ich. Da auch 3 Bergetappen gewonnen. Also der kann eigentlich schon berghoch. Ich meine, der ist halt auch leicht und
Ist das auch seine erste Grand Tour, oder?
Es ist seine zweite. Er ist letztes Jahr die Vuelta gefahren.
Ach, okay,
genau. Er muss auch bedenken, das ist sein zweites Profijahr. So, das vergisst man immer wieder.
Ich wollte gerade sagen, dass es dann noch so ein bisschen, ich sag mal, leichte Überraschungsbox sein könnte, was jetzt in der dritten Woche abgeht. Oder jetzt in die alten Etappen, ob er das halten kann. Das würde mich interessieren.
Definitiv. Ich finde es aber auch mal krass, so bei einigen Fahrern wie einem Tom Pidcock, über den sprechen wir seit Jahren gefühlt. Und dann guckst du mal bei Pro Cycling Stats rein, der ist in seiner anderthalbten
Ja, genau.
In seinem anderthalbten Profijahr und fährt jetzt bei der Tour gerade im Moment auf Platz 7 im GC nach ein paar Bergetappen.
Irre, ne?
Und ich glaube, das ist einfach so, weil der schon so lange auch im Cross schon stark war und sich das angekündigt hat. Und wenn man auf die U23-Zeiten schaut, dann hat man ihn da auch schon auf dem Schirm gehabt. Aber so, ja, der fährt echt eine richtig, richtig gute Tour. Hat gestern auch versucht, in die Gruppe zu kommen. Da lassen sie natürlich nicht rein.
Ja, klar.
Aber ich bin mal gespannt. Ineos ist halt mit, ja, jetzt noch drei Leuten da vorne drin. Mit Pidcock, Yates und Thomas. Martinez hat ein bisschen Zeit kassiert. Ich bin echt mal gespannt, was die daraus machen. Am Ende könnte es halt so sein, keiner ist der Stärkste. Alle sind sehr auf einem sehr guten Niveau und wenn sie es taktisch nicht gut machen, dann kommt am Ende nicht viel bei rum, obwohl sie viele sehr starke Fahrer hatten. Die sind da wahrscheinlich alle immer dann...
Das Movistar-Prinzip.
Das Movistar-Prinzip, nur ein bisschen besser vielleicht sogar.
Ja, genau.
Ja, und da bin ich echt mal gespannt, ob die das schaffen, Pogacar ein bisschen unter Druck zu setzen und...
Ja, vor allem, weil sie dann aus der Reserve kommen müssen. Die müssen sich was einfallen lassen. Also du kannst ja nicht einfach irgendwo vorne abfahren,
genau,
haben wir gerade festgestellt. Der hat ein Millimol Laktat dabei.
Genau, du musst den halt irgendwie schlagen. Und sein Team, das ist auch so der Knackpunkt jetzt. Und da greife ich wieder ein bisschen vorweg. Wir sind jetzt heute erste Hochgebirgsetappe. Gestern war die erste Etappe ohne George Bennett, der mit Covid raus ist. Raphael Majka fährt mit Covid.
Irre, ne?
Bob Jungels fährt aber auch mit Covid und gewinnt eine Etappe. Also beide haben
Kann ich trotzdem Tests. Nicht gutheißen.
Nee, ich finde es eigentlich auch ein bisschen kritisch. Beide haben einen Test abgeliefert mit einer Viruslast, die so niedrig ist, dass sie starten dürfen, laut den Regularien. Ich frage mich da aber auch dann immer, so okay, das ist an dem Zeitpunkt ist die Viruslast so niedrig, wenn er sich gerade angesteckt hat und der Virus sich gerade reproduziert. Wie sieht das morgen und übermorgen aus?
Genau, das ist die Frage. Lassen die ja bewusst fahren? Haben wir jetzt können wir darüber streiten? Ich weiß es gerade gar nicht, wie es aussieht mit Verteilung von der Viren innerhalb eines Fahrerfelds.
Da gibt es auch viele, muss man auf Twitter gucken, viele
Aerosolstudien
zu. Deswegen fährt Maika jetzt auch die ganze Zeit vor den Ineos-Fahrern.
Genau.
Ist mal aufgefallen?
Was ist das denn auch bitte für eine Taktik? Er fährt hinter Pogacar vor Ineos. Also ich mache die alle krank. Pogi, fahr.
Natürlich, der fährt hinter dem. Klar, also was die ist gehen ja auch kein Risiko ein. Also
Maika nachher der beste Helfer, weil das halbe Ineos-Team ausgenockt hat.
Und gestern hat schon jemand aus Scherz gesagt, Jungels hat auch nur die Etappe gewonnen, weil die da Social Distancing betrieben haben. Sie gedacht, lass den Kerl fahren.
Ja, gar keinen Bock.
Ja, ist halt irgendwie total weird. Und dann gibt es auch noch so Fotos vom Ruhetag, wo sie ein Selfie gemacht haben, Pogacar,
George
Bennett und Brandon McNulty und am nächsten Tag testet, ich weiß nicht, also ich glaube, da werden noch viele Leute Glück brauchen, um durch die Tour zu kommen, ohne Covid.
Ich glaube, je nachdem, wie das, also ich bin gespannt, wie die nächsten zwei Wochen ausgehen, weil die letzten Male, wo ich jetzt festgestellt habe, wer jetzt Corona bekommt, das gehen alles rasant und sehr, sehr schnell. Ja. Irgendwie so eine Hochzeit und alle haben Corona. Ich bin gespannt, ob, also ne, nicht, dass wir jetzt eine Tour de Suisse erleben. Mal abwarten, ob die dritte Woche mit allen Fahrern noch da
groß
stattfinden kann.
Gestern war dann genau die erste Etappe, wo Bennett nicht dabei ist. Und auf einmal sah es auch echt am Anfang der Etappe recht eng aus für Poggi, weil Hirschi war, glaube ich, abgehängt. Marc Soler war weit hinten in der Gruppe. Der hatte praktisch nur noch Brandon McNulty und Raphael Majka an seiner Seite. Und Jumbo fuhr da wieder mit irgendwie dem ganzen Kader.
Das war Jumbo gesagt.
Jumbo.
Finde ich gut.
Ich habe doch nicht so. Okay.
Und Jumbo wird.
dann nochmal Jumbo. Mhm. Jetzt mit allen Fahrern im Prinzip noch da rum. Und er attackiert auch munter mit Laporte noch vorne raus. Da wäre halt vielleicht eine Chance da gewesen, den mal ein bisschen unter Druck zu setzen, wenn die ganzen Helfer fliegen gehen. Aber hat niemand gemacht. Benji Nasen hat auf Twitter auch geschrieben, Chance verpasst. Fand ich auch.
Interessant.
Weil da war Chaos da, die Helfer waren weg oder hingen hinten.
Ja.
Da kannst du es ruhig mal probieren. Aber ich denke mal, die haben auch ihren anderen Plan für jetzt hier im Hochgebirge und verfolgen den so. Und ja, ich hätte da zumindest mal irgendwie vielleicht die Karte Roglic ein bisschen gespielt.
Genau, ich lass uns mal mehr auf dieser Etappe nochmal bleiben. Wir haben jetzt zwar ein paar übersprungen, aber wir gehen zwar ein bisschen gezielter einfach auf die Etappen ein.
Die Megève-Etappe?
Die Megève-Etappe, genau, wo wir gerade schon drüber sprechen. Megève nachher nach Altiport die Flughafenankunft, das Rollfeld. Ich muss sagen, ich möchte mir gerade selber einmal kurz applaudieren und handshaken.
Ich würde aber auch direkt schon einschreiten wollen.
Ich habe trotzdem recht. Ich habe gesagt, das ist eine GC-Etappe.
Ja, okay.
Hat sich was im GC geändert?
Nein.
Naja, auf Platz 1 jetzt nicht.
Ja, aber das ist so, ich saß gestern da und habe mir die Etappe angeguckt und dachte mir am Anfang, boah, ach du Scheiße, die brennen hier ein richtiges Feuerwerk ab. Ich habe gesagt, die Etappe wird halt langweilig. Ja. Dann irgendwann ging die Gruppe und dann wurde es richtig ruhig. Und am Ende wie ich das dachte, so dieser Anstieg ist irgendwie nicht prädestiniert für GC. Ja. Da dachte ich so, okay, ich hatte halb recht, die Etappe war sehr unterhaltsam.
Du hast da schon gedacht, so, oh nee, da wird mich morgen richtig nerven
müssen. Genau, dachte ich mir so, und dann dachte ich mir wieder so, ah, okay, im GC passiert, weil das war genau diese Fahrweise, die fahren dann da teilweise so breit und vorne fährt keiner Tempo und denkst dir so, boah, warum habe ich hier eingeschaltet, ist ja mega langweilig. Und
ja, für die Spannung hat dann unser Bremer gesorgt, als Lenny dann so viel Zeit bekommen hat vorne, Lennart Kemner, dass das Ganze richtig knapp wurde. Und du siehst einfach Pogi, wie wir auch gerade diskutiert hatten, sehr, sehr spannende Dynamik einfach. Der hat ja auch wirklich, ich weiß nicht, wie geplant das war, ich fand es gar nicht so unknapp. Also ich glaube nicht, dass er so safe in der ganzen Situation war. Der hat auch trotzdem seine Helfer einfach eingespart.
Eingespart oder eingespannt?
Eingespart habe ich jetzt.
Ja, also, die fahren zeitweise, das ist halt auch,
aber
also die fahren war, Soler und McNulty.
Aber sind auch alle dran, also ich habe gedacht, so, ihr fahrt aber nicht schnell genug.
Ja, aber die sind halt schon irgendwie, haben die den Zug drin gehalten. Und wenn ich UAE gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, ey geil, nehmt das Trikot, holt euch das.
Ja, genau. Zwei Tage erstmal
der
Pause.
Der freut sich, genau. Ja, wahrscheinlich einen Tag.
Einen Tag. Zumindest aber einen halben Tag.
Egal, auf jeden Fall nehmt euch das Trikot und finden wir gut. Der Kemner freut sich. Und wir haben keinen Stress und deswegen habe ich es nicht verstanden, dass da zeitweise zumindest McNulty und Soler gefahren sind. Weil du sparst ja auch da nochmal die Helfer an dem Tag sogar selber.
Weil ich hatte so ein bisschen gedacht, irgendwie, weil die Gruppe noch so groß war, vielleicht war es auch einfach das Tempo geschuldet, weil du hast gesagt, der Anstieg ist in Anführungsstrichen flach. Also es sah auch so geil aus aus der Gruppe, wie schnell die da hochgeflogen sind.
Du hängst da halt keinen ab. Ne?
Genau, also, du hängst da keinen ab.
Aber für die Spitzengruppe ist halt ein geiler Anstieg, weil es ist hoch runter.
Ja.
Also du hast diese Treppenstufen, es ist nie super steil und das heißt, du hast eine interessante Dynamik und das war ja ein krasses Gespringe da.
Das, ne? Genau, das war richtig spannend.
Bis da irgendwie die Gruppe sich so geteilt hatte, dass da ein paar vorne raus sind, die auch den Treppensieg unter sich ausmachten, aber dann doch nicht, weil sie doch wieder rangefahren sind hinten. Ja, dafür eignet sich halt so ein Anstieg mega. Ne? Das war richtig cool. Aber hinten im GC, in so einem Feld, wenn die alle auf einem Niveau ungefähr sind, dann hängst du da halt keinen ab, weil die sich immer wieder erholen. Wenn es dann, selbst wenn es mal 6% sind und du setzt jemanden unter Druck, dann werden es danach wieder 1% oder 0% und dann sparst du dir hinten schon extrem viel. Mhm. Und von daher eignet sich das da nicht, um GC zu fahren.
Ja, hattest du recht am Ende, ja, auf jeden Fall. Ich fand es trotzdem nur witzig, dass es auf einmal richtig knapp war.
Ja.
Mir tat es ein bisschen leid auf jeden Fall für Lennart. Jetzt war schon Blanche bei 94 Meter zu lang die Etappe und jetzt sind wieder die Etappe 10 Sekunden da irgendwie, wo es ums gelbe Trikot gescheitert ist. Schwierig auch heute, also man hätte jetzt nochmal irgendwie so eine halbhügelige haben können.
Ja, vielleicht geht er heute nochmal in die Gruppe oder sowas.
Er muss er machen,
da,
also wenn er
eine Gruppe
Beine
fahren.
Hat. Ja.
Er hat im Interview gesagt, feiere ich nicht.
Richtig gut.
Er gibt immer sehr gute Interviews.
Mhm.
Ich fand es am Ende komisch, auch wieder Pogacar, diesen Move da, jedes Mal am Ende nochmal Vollgas anzutreten.
Ah, irre, ne? Ich glaube, das fällt ihm auf die Füße irgendwann.
Ja, wenn er wirklich das Gelbe hätte loswerden wollen, dann hätte man das auch da nochmal schlauer verzögern können. Weil wenn er nicht antritt, am Ende waren es, wie du sagst, 11 Sekunden.
Ja, wahrscheinlich wäre es auf 3 gekommen.
Wäre es wahrscheinlich auf 3 gekommen, aber man hätte da schon das Trikot verlieren können, wenn man es ein bisschen gescheiter macht.
Wenn man es gewollt hätte.
Genau.
Klingt sehr verrückt, aber alle, die die Tour de France schauen und das ganze taktische Geschehen dahinter verstehen, wissen, was wir meinen. Ich habe das Finale, habe ich mal ein bisschen mehr angeschaut. Es gewinnt ja Magnus Cort Nielsen, richtig geil,
ja.
dass der sich da die Etappe holt. Fast gegen Nick Schulz war es noch sehr, sehr knapp. Der Nick ist ein Finale gefahren, einen richtig geilen Sprint gefahren, finde ich.
Der ist einfach viel zu früh los. Der war vorher, sah der schon ziemlich stark aus und auch relativ spritzig.
Ja.
Und ich glaube, Magnus Cort hat sich da einfach vorbeigeekelt. So.
Genau. Das
der
war so
am längsten gewartet.
Genau. Das war nicht so ein wer stirbt jetzt als zuletzt Sprint, weil jetzt vorher auch schon, ich habe es in dem Powerfall offen, weil Nick Schulz lädt nämlich hoch. Die letzten 2 Minuten haben wir jetzt im Schnitt, in Anführungsstrichen, nur 414, weil auch so Phasen drin waren, wo er 100 Watt und sowas rollen konnte.
Ja.
Dann tritt er da im Steilstück unten schon 1000 Watt an, also 930 oder was das sind. Dann verzögert sich das Ganze wieder Richtung 300 und dann beginnt er den Sprint quasi mit 800 und dann ist das auch kein großer Peak mehr, das ist dieser lange Ekelsprint und dann verzögert er bald ganz kurz, weil er merkt, ich komme da nicht hoch mit diesem Tempo, fällt von diesen 800 auf so 600 runter, das macht er so ein paar Sekunden und dann versucht er wieder zu attackieren, springt dann wieder auf 860 und dann ist es quasi so ein 13 Sekunden 820 Watt, 12,1 Watt pro Kilo Sprint. Gegen Ende hat er immer noch 700, 800 Watt. Aber es ist halt, dass Magnus Cort es so ein bisschen progressiver hinkriegt und er ist einfach so ein bisschen Decreasen-Sprint hat.
Ja, ein bisschen mehr mit Auge auch. Wenn du dir anguckst, der setzt sich ins Hinterrad. Und der guckt noch, während der Schulz sprintet, guckt der noch links und rechts. Mhm. Okay, um wen geht es hier eigentlich noch so? Auf ja, wen muss ja. ich aufpassen?
Ja.
Und der guckt schon nach zur Seite und sieht, okay, also außer mir und Nick Schulz fährt hier, glaube ich, keiner um den Etappensieg, weil alle schon so ein bisschen abfallen. Und dann kann er sich den halt zurechtlegen. Dann weiß er, ich sprinte nur noch gegen Nick Schulz.
Mhm.
Ich gucke mir das an und time das halt dann genauso, wie es für mich passt. Aber der muss halt nicht irgendwie
nochmal reingehen auf den Dritten.
Genau, dass da irgendjemand als Dritter mit Überspeed vorbeifliegt, mhm. weil der guckt sich um und der sieht, die gehen alle krachen. So, okay, das ist nur noch der eine Typ. Und dann kannst du den halt, wie gesagt, einfach zurechtlegen.
Ja, so halb verhungern lassen, weil halb, der wird jetzt auch, wenn er schon langsamer wird, wird er nicht nochmal schneller werden.
Genau, und dann kannst du halt da halt einfach schauen, okay, ich meine, es war knapp.
Ja.
Ich denke mal, der hätte sich da auch das deutlicher gewünscht, mhm. aber ja, er konnte es halt perfekt timen für sich.
Ja, das stimmt. Du hast es so ein bisschen, also du als Sprinter kannst ja sagen, du hast es dann ein bisschen mehr unter Kontrolle, weil du nur auf das Tempo reagieren musst, auf
genau.
ein Tempo.
Das geht innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, aber du guckst halt einfach so, okay, um wen geht's hier?
Ja.
Vor allem bei so einer Ankunft berghoch. Ich meine, ich kenne das von Berghoch-Ortsschild-Sprint.
Ja, ja, genau.
Zum Beispiel.
Stimmt,
du guckst einfach so und du merkst schon, okay, der links und der hinter mir, da kommt nichts mehr.
Und du weißt auch,
der Typ vorne ist wahrscheinlich der stärkste,
ja.
aber ich bin jetzt hier, ich warte bis auf
genau.
die letzten 5 Meter und robb mich dann so auf diesem Flachstück oder warum immer. Auf den letzten Metern vorbei.
Und ich liebe es ja auch, diese langen Sprints, diese Laktatdinger. Manchmal gewinne ich sogar einen. Und dieses Gefühl, wenn du halt vorne siehst und dann schon weißt, ja, dich habe ich gleich.
Genau.
Das
oder
ist richtig gut.
Wenn du so denkst, Alter, wie tritt der an? Aber ja, der wird irgendwann langsam werden.
Ja, ja,
das,
genau.
das ist so ein Sieg, der ist eigentlich immer ziemlich freudig, weil du gewinnst nicht dominant, du robbst dich so auf den letzten Metern vorbei und gewinnst dann das Ortsschild.
Wie so ein Wackeltaco von der Horn.
Und dann denkst du dir so, boah, also der Typ vorne war wahrscheinlich deutlich stärker, aber ich habe es ein bisschen schlauer hingekriegt. So. Und ich glaube, genau so war das halt da und der macht es halt abgezockt. Ne? Der ist halt ein bisschen yeah. erfahrener, glaube ich, ein bisschen älter auch als Nick Schulz. Also ich sehe gerade nur 2 Jahre, aber Magnus Kroll ist halt ein Fahrer, der fährt schon häufig um Siege und der ist da ein bisschen abgezockt in so einer Situation.
Ja, auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig spannend gewesen. Lennart hatte vorher schon irgendwie, es war so eine halb, ich gehe jetzt hier alles mit, dann so halb, ich fahre jetzt doch auf GC. Das waren so zwischen Etappe und GC war so einiges hin und her. Dann
das
hat er,
war auch ein Fehler, glaube ich, so.
Ja.
Dieses, also am
der
Ende
war zu oft Beine hängen gelassen, oder?
Genau, also am Ende war es halt, ist halt die Frage so, was war der Plan? War der Plan, die Etappe
ja.
zu gewinnen oder das Trikot zu holen? Weil auf der einen Seite willst du dich ja in der Gruppe auch nicht als der Typ outen, der jetzt sagt, okay, komme was wolle, ich halte das Tempo drin,
mhm.
weil dann wirst du immer angeschaut, vor allem in so einer großen Gruppe, dann sagen
ja,
okay, ja, du willst das Trikot holen, fahr du mal. Das heißt, der wollte wahrscheinlich auch eher so fahren, dass er nicht sich so exponiert, aber am Ende könnte das halt vielleicht so der entscheidende Fehler gewesen sein.
10 Sekunden wären potenziell dort drin gewesen.
Ja.
Genau.
Auf der anderen Seite ist der natürlich auch Anschlag gefahren. Der kommt am Ende mit 22 Sekunden Rückstand, glaube ich, ins Ziel.
Ja, genau.
Und der war einfach todesgrau dann auch am Ende. Vielleicht, also ist es einfach eine Frage vom Krafteinsatz.
Ja.
In den Momenten vielleicht über den Flachstücken, wenn da das Tempo komplett rausgeht, wenn du da in Führung fährst und dann, keine Ahnung, wenn der eine Schwelle von 380, 400 hat, wenn du da 350 fährst, dann habt ihr eine gute Reisegeschwindigkeit. So.
Ja.
Und wenn du aber, wenn alle breit fahren, dann fährst du da irgendwie mit so 16 km/h und da verlierst du halt richtig dann auch.
Genau, das ist unrhythmische Fahren. Das ist das, was wir gesagt hatten. Ne? Wenn, also das ist, die Gruppe ist am Ende nicht gegangen, aber wenn dann halt so, weil irgendeiner 3 fahren, Luis Leon Sanchez fährt vorne, der aber auch irgendwie nicht so ganz das Ding unter Kontrolle hat.
Ja.
Schulz sieht super stark aus, als er da irgendwie ranfährt und hinten guckt sich jeder an und ich dachte mir so, okay, das war's jetzt.
Ja.
Und ich habe einen interessanten Vergleich nochmal mitgebracht, weil Lennart hat leider keine Dateien, die er aktuell hochlädt, aber noch damals gemacht, 2020. Und dort gewinnt er bei der Criterium Dauphiné, gewinnt er die Etappe, auch den Anstieg hoch zum Rollfeld.
Ja.
Seine Zeit damals 12 Minuten 51 und damit hält er immer noch den Komm auf dem, in dem Bereich. Ich glaube, die letzten Sekunden sind da nicht ganz mit drin. Es ist nicht genau das gleiche, gleiche Segment wie jetzt der komplette Anstieg. Aber als Vergleich mal so, Nick Schulz fährt die Etappe gestern mit 13,18. Wenn wir die 22 Sekunden von Lennart draufrechnen, also sagen wir jetzt 13,40 an dem Anstieg versus 12 Minuten 50, dann war Lennart damals fast eine Minute schneller als Lennart gestern.
Mhm.
Und das hätte man durch eine konstantere Fahrweise vielleicht hinkriegen können, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt vielleicht die Etappe jetzt sausen. Ich habe so viel Zeit, wenn ich richtig Glück habe, machen die hinten gerade gar nicht so viel Tempo. Vielleicht geht Pogi Wirti das Trikot ab und ich hole es mir heute. Damals hat er 378 Watt, finde ich ganz interessant, wir haben es noch mit Daten, 378 Watt bei 12 Minuten 50 getreten. Und ich glaube, zurzeit ist er auch in Shape Ähnliches dann auch wieder zu treten. Zumindest die Zeit, diese 30, 40 Sekunden, die er quasi auf sich selber hätte gut gefahren wie damals, auch rausfahren können. Ja, das finde ich. Also ich war auf jeden Fall in der Lage, in der Chance, war er auf jeden Fall, da mehr Zeit rauszufahren.
Ja, definitiv. Also war ein bisschen Unglückliches am Ende. Mal gucken, ob er heute in die Gruppe geht und sich nochmal das Trikot vielleicht holen kann für den Tag.
Genau, vielleicht denkt sich UAE ja heute auch so, je nachdem, wie die Teamkollegen aufgestellt sind, vielleicht müssen wir da so ein bisschen konservativer die nächsten Wochen angehen. Und wir geben es erstmal ab und Bora soll mal übernehmen. Ja. Ich weiß es nicht. Damit hätten wir vielleicht, ihr könnt es gleich korrigieren, weil ihr hört es ja später, vielleicht hätten wir dann unser deutsches gelbes Trikot.
Da braucht es ja auch nicht viel, ne? Wenn du eine Gruppe fahren lässt, dann da und die kommen mit 3 Minuten an, ist der mit halt 2,5 Minuten vorne.
Ja.
Das kannst du riskieren, weil ich glaube nicht, dass der dann anfängt, auf GC zu fahren. Beim Giro ist er ja auch zwar in der Helferrolle, aber auch so ein bisschen mal testweise auf GC gefahren. Der ist halt nicht auf dem Niveau von einem Poggi. Das heißt, den werden sie normalerweise immer wieder los.
Das denke ich mir auch gerade halt Richtung kontrollieren, aufbrauchende Reserven an jeder Etappe. Wenn das jetzt so ein bisschen halten will, weil dann wird ja Bora auch so ein bisschen dafür sorgen, dass jetzt kein anderer noch groß wieder auch in diese Position reinrückt, ein Ausreißer oder so. Das heißt, die müssen richtig covern. Schachmann freut sich. Dann könnte halt sich echt UAE so ein paar Reserven sparen. Ich bin gespannt, ob sie die Strategie eingehen, ob sie mutig genug sind oder Poggi sagt, nee, ich gewinne hier alles.
Ja, ich denke mal, also da wird er auch nicht, also ich habe gedacht, es wird nicht passieren, dass der dann auf einmal anfängt, krass auf GC zu fahren. Wir sind weg von den Zeiten, wo dann ein Oscar Pereiro 30 Minuten in den Pyrenäen kassiert, 30 Minuten auf einer Überführungsetappe rausfährt und auf einmal auf den gleichen Level berghoch fährt wie die GC-Favoriten.
Ganz andere Zeiten.
Das waren auf jeden Fall andere Zeiten. Was ich noch lustig finde, jetzt zum Thema Tour, ich habe eine Statistik gesehen, eingefahrenes Preisgeld bisher.
Oh ja, hau raus. Wer hat denn am meisten und wer hat am wenigsten? Kannst du das sagen?
Jumbo Visma hat mit 62.000 am meisten.
Katsching.
Und Astana hat mit 600 Euro am wenigsten, da gab es auch einen lustigen Tweet zu,
Euro.
Dass sie ja wahrscheinlich, wenn sie so weiter, Michael Rasmussen hat das getwittert, wenn sie so weiterfahren, schaffen sie es vielleicht, die Telefonkosten, während der Tour entstehen, rauszufahren mit 600 Euro, die nehmen praktisch gar nicht teil. Es ist ultra krass. Also die haben Lutschenko dabei, der hat jetzt schon 5 Minuten und ja, das war's.
Also Preisgeld ist natürlich nicht das, worum es geht, aber Preisgeld ist immer ganz gut repräsentativ, wie ein Team innerhalb der Tour agiert. Und wenn du zum Beispiel nur auf die Sprintwertung unterwegs fährst, die Bergpunkte dir sammelst, das gibt ja jedes Mal immer wieder, weißt du es gerade?
Nee, ich weiß nicht,
wie irgendwie 250 für eine Bergwertung hin und wieder für eine kleine und mal 1.000 für einen Sprint oder so. Ich habe solche Zahlen gerade im Kopf. Korrigiert mich gerne, wenn es nicht stimmt, aber da gibt es mal so kleine Zwischenpreise neben den Punkten, das ist nicht das, worum es primär geht und auch jede Etappe gibt nochmal Preisgeld, GC-Werte, irgendein Preisgeld und so siehst du natürlich, dass Astana bei der Tour nicht teilnimmt, die haben weder jemanden, der gewinnt, noch haben die gerade jemanden, der irgendwie vorne mit reinfährt, das ist schon interessant.
Da muss echt miese Stimmung auch sein. Ich glaube, wenn du halt nur hinterherfährst, ist halt schon richtig, richtig scheiße.
Es gibt ja auch Ärger vom Sponsor.
Genau, vom Teamgefühl auch so. Du sitzt da so, keiner hat irgendein Erfolgserlebnis. Du siehst dich die ganze Zeit, du startest und denkst so, okay, ja gut, wir sehen uns gleich im Gruppetto oder sowas.
Ja.
Weil, ich meine, das muss schon unbefriedigend sein.
Dann lieber halt mal irgendwo mal irgendwie so ein bisschen TV-Time, Präsenz, eine Wertung holen oder sonstiges.
In den Gruppen sind die halt auch nicht. Also es ist halt total krass, was da passiert. So. Und der Lutschenko ist auch nicht mehr der, oder ist nicht der, der letztes Jahr noch war.
Das stimmt auf jeden Fall. Also die müssen ja jetzt mal richtig Zeit kassieren. Wir haben ja schon mal gesagt, eine Lennart-Kemner-Taktik, mal richtig Zeit Minuten fressen und dann vorne in die Gruppe rein können. Weil Lutschenko, also der ist ja nicht in Shape für GC vielleicht, aber so eine Etappe, wenn er vorne mit Gruppe dabei ist, mal so vielleicht mal einen Anstieg.
Ja, wenn du jetzt nur 5 Minuten hast, bist du dann bist du fit. Also,
dann
kannst du schon Rad fahren.
Du bist aber mit 5 Minuten, ist er auch nicht in der Position, dass er wegfahren darf. Du bist im No Man's Land vom GC oder von der vom Etappensieg. Also da muss er halt mal einmal 10 Minuten futtern, damit er dann am nächsten Tag mal fahren darf. Dann ist da vielleicht auch eine, keine Ahnung, Alpe d'Huez Etappe in der Ausreißergruppe drin, ich weiß es nicht.
Heute.
Genau, es geht weiter.
Col de Granon, Bergankunft, relativ steil, 11,4 Kilometer mit 9,1%, endet auf 2,4.
Spannend, doppelt spannend. Also
vorher Galibier auf 2,6. Jetzt ist das sozusagen der erste Test. Wer hat sich gut an die Höhe angepasst? Wer kommt mit der Höhe gut klar?
Ja.
Nachdem wir jetzt bisher abgefragt haben, okay, wer kann 20 Minuten, 30 Minuten.
20 Minuten Test haben wir.
Und dann irgendwie so 30 Minuten Test, die Etappe vorgestern, glaube ich. die Bob Jungels gewinnt. War allerdings ein relativ flacher Anstieg, auch wieder mit 6%. Da glaube ich, dass wir heute das erste Mal so richtig aussieben werden.
Das sind die Etappen, die wir die ganze Zeit ansprechen und erwähnen, wenn es darum geht, ja, ja, 20 Minuten hier und da, aber jetzt wird's ernst. Also heute und morgen wird's richtig ernst. Wenn wir den Telegraph dazu nehmen und den Galibier, du hast dann irgendwie eine Abfahrt, ich sag mal von, lass es 3 Kilometer sein, 4 Kilometer sein,
ja.
Dann kletterst du eigentlich von Kilometer 71 bis 107 heute.
Ja.
Von 700 Meter auf 2600 Meter. Und da kann einiges schon passieren, dann lange Abfahrt und dann auch direkt wieder in den Grand Nord. Was siehst du heute?
Oh, ich finde, solche Bergetappen können teilweise halt, also sie haben eine andere Dynamik, finde ich.
Ja.
Du hast nicht diese krassen Attacken, das ist eher so ein langsames Sterben,
ja,
wo dann halt irgendein Team das Tempo macht und dann fällt einer ab, dann fällt noch einer ab. Du merkst da einfach so, ja, entweder mit den steigenden Höhenmetern oder wenn die halt 5 Watt drauflegen, platzt wieder jemand aus dieser Gruppe raus, der dem Anforderungsprofil nicht gerecht wird in dem Moment.
Ja.
Und die Frage ist ja ein bisschen, wann fangen sie an? Ich fände es ganz interessant, wenn Jumbo...
Bevor du jetzt eine Antwort sagst,
ja,
ganz kurz, wir machen wieder ein kleines Spielchen. Und zwar, du bist sportlicher Leiter von Team Jumbo oder Ineos, darfst du gleich aussuchen.
Dann nehme ich Jumbo, die haben bessere Chancen.
Dann nimm mal Jumbo. Wie gehst du heute in den Bus? Was sagst du den Jungs? Was hast du dir überlegt? Also du willst natürlich jetzt mal irgendwie was... Also mach jetzt nicht passiv, sondern wir wollen halt immer Spannendes sehen.
Ja, ja, klar, du willst was testen.
Genau, dann sag mal, was du den Leuten gerade heute mitgibst.
Also von der Mannschaftsstärke, wenn du dir den Sepp Kuss auch anguckst, der 10. wird beim Planche de Belfie.
Oh, ich habe gerade die Daten noch vorhin rausgesucht. Darf ich noch hinterher schmeißen?
Ich schmeiß nochmal kurz hinterher.
Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kriege diese Chance nicht mehr.
Du hast 30 Sekunden, sonst verliere ich meinen Faden.
Okay, 20 Minuten Test, 21,46 ist das Segment hier. 378 Watt, 6,2 Watt pro Kilo. 3,86 normalized mit einer Klettergeschwindigkeit von nur 1400, ja, aber das Steilstück kam ja später erst, da haben wir Klettergeschwindigkeiten von teilweise 1800 und wenn es dann das ganz steile Stück hochgeht, als er schon quasi abgefallen ist,
ja,
fährt er trotzdem 7 Watt pro Kilo, 1500 Höhenmeter pro Stunde, als seine Helfertätigkeiten schon eigentlich vorbei sind, um irgendwie 13 km/h zu rollen.
Ja.
So viel zu sacksteil, 1900 Wm mit 7 Watt pro Kilo bei 13 km/h. So viel zu, wie steil das ist. Wir reden ja von 14% auf 400 Meter im Schnitt. Ich glaube, das war
top
der Zeit.
So, wir haben Sepp Kuss, wir haben Steven Kruiswijk, dann Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Wout van Aert. Ich sehe da, ich vergesse bestimmt noch ein paar Leute, oder haben wir noch ein paar Leute, die gut berghoch kommen?
Moment.
Naja, auf jeden Fall, ich würd sagen, als sportlicher Leiter nehmen wir mal einfach mal an, wir wollen...
Du kannst
einfach
mit Laporte noch arbeiten.
Laporte, genau, wir wollen den mal richtig testen, dann fährt man halt mit als Team schon unten rein, zügig und dann fährt man halt so im Prinzip hinten raus, wenn es in die Höhe geht, würde ich dann einfach
Also setzt du so ein bisschen auf Team Sky 2.
Ich würde da einfach mit einem sehr zügigen Tempo hochziehen, weil das Ziel ist ja nicht irgendwie Pogacar an dem Anstieg abzuhängen, sondern das Ziel ist einfach Marc Soler, Brandon McNulty, Mark Hirschi und Rafael Majka vielleicht loszuwerden. Ich meine,
okay,
Majka hat einen positiven Covid-Test da abgeliefert. Der wird nicht mal 100% sein, würde ich mal tippen.
Und der Vorteil, wenn du vor Majka fährst, du kannst dich weniger anstecken.
Genau, ja. Also über die Kontrolle übernehmen, da mal ziemlich zügig hochfahren. Am Ende würde ich dann schätzen, ist eher Jumbo mit Sepp Kuss, Roglic, Vingegaard oder Steven Kruiswijk noch dabei. Da sind die noch zu viert. Und eventuell,
das wäre das Szenario für Finalanstieg?
Also, nee, das wäre das Szenario für den Galibier.
Okay, okay,
also ich würde da versuchen, die Helfer auszusortieren am Galibier, weil das Team von Jumbo-Visma tendenziell stärker ist. Dann fährst du halt in die Abfahrt rein.
Ja.
Und dann kannst du halt irgendwie ein bisschen schauen, was du da machst in dem Tal oder dann halt am letzten Anstieg. Aber dann ist halt hoffentlich für Jumbo Pogacar isoliert.
Okay, wir gehen mal davon aus, Pogacar hat irgendwie noch Brandon McNulty mitgenommen. Maika hat durch Covid gemerkt, oh, schaffe ich doch nicht. Du bist jetzt über die Kuppe gefahren mit Vingegaard, Roglic, Kuss. Okay, ich sag Kruiswijk kriegst du noch. Fährst ins Tal, denkst du, boah, geil, 2 gegen 4.
Ja.
Wie gehst du jetzt in den Granon?
Da würde ich dann sagen, muss man eigentlich ein offensives Rennen fahren und mehrere Karten spielen. Das heißt, je nachdem, wie das da unten rein in dem Tal schon aussieht, kannst du mal 2 wegschicken zusammen und sagen, okay, Kruiswijk fährt mit Roglic.
Mhm, genau.
Und du hast einen Kruiswijk, der pace den. Und dann muss hinten Pogacar seinen letzten Helfer auf jeden Fall aufbrauchen oder selber fahren. Ich meine, das ist alles Spekulation, aber
ja, das wollen wir.
Ich würde dann am Granon nicht unbedingt mit der gleichen Fahrweise fahren wie am Galibier.
Der unterstützt du eigentlich nur Pogacars Leistung.
Genau, weil der sagt sich so, okay, bis 5 Watt pro Kilo fahre ich hier Fat Max.
Ja.
Das ist mir scheißegal. Aber du musst ihn halt versuchen, aus seiner Komfortzone rauszukriegen, also über diese 5 Watt pro Kilo.
Okay, jetzt ärgere ich dich noch ein bisschen. Ich will jetzt ein bisschen, ich will dich locken. Ja. Ich weiß, dass du es kannst. Du gehst nämlich in den Anstieg rein. Wir haben noch, keine Ahnung, sagen wir 8-9 Kilometer. Du sagst, okay, jetzt ist die Zeit. Ich schicke jetzt Kreuzweig und Roglic los. Was macht Pogi? Der hat einen Antritt wie Sau. Der springt direkt hinterher.
Wenn ich Pogi wäre, würde ich die erstmal wieder ein bisschen fahren lassen. Ich würde mir das ein bisschen angucken. Ja, je nachdem, und dann würde ich jetzt
weil
mal gucken, ob
die Chance hättest, jemanden abzuhängen hinten, oder?
Ja, ich würde halt gucken, so, okay, Roglic hat zwei, drei Minuten im GC, da musst du jetzt nicht sofort drauf reagieren.
Okay.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie auf einem Level sind, das heißt, okay, du lässt ihn erstmal ein bisschen fahren und guckst halt ganz kurz erstmal, was macht Ineos. Die sind wahrscheinlich auch noch mit ein paar Leuten da und die müssen dann auch irgendwann, dann kannst du auch mal sagen, ey Jungs, also alles mache ich nicht, alles machen wir nicht. Dann guckst du dir das an, wenn das da nicht vorwärts geht, hat er ja immer noch die Option zu sagen, okay, ich fahre selber. Aber so wie ich Pogacar kenne, reagiert er halt auf alles. Ne?
Ja,
so.
Genau, das ist es ja. Und dann ist er halt dran, dann müsstest du ja direkt wieder draufsetzen, weil wenn es dann aufhörst, dann hast du ja irgendwie dann deine Karte nicht ausspielen können.
Das Problem mit dem Col de Granon, weil der so steil ist, sind die Geschwindigkeiten relativ niedrig. So, das heißt, Windschatten wird ein bisschen irrelevanter. Mhm. Bei einem flacheren Anstieg wie dem nach Megève hätte man es halt viel krasser machen können.
Ja.
Weißt du, da hast du dann, wenn du dann einen Kruiswerk vor einem Roglic hast, spart sich ein Roglic am Hinterrad extrem viel.
Ja. An
einem Col de Granon mit den Steigungsprozenten wird das weniger. Das heißt, es ist nicht ideal, die Konstellation, aber du kannst halt so im Hochgebirge vielleicht einfach mal sagen, okay, über den ersten Pass hänge ich ein paar von den Helfern ab.
Genau.
Idealer ist eigentlich noch die Etappe danach. Hier nochmal über den Galibier drüber, dann den Croix de Fer und dann nach Alpe d'Huez, weil vor allem der Croix de Fer ist nicht steil, sage ich jetzt einfach mal. Der hat 5,2%, das heißt, wenn du
hast so kleine Stufen, also Mini-Abfahrten, du kriegst ja wirklich mit durch Windschatten was.
Genau, idealerweise was auf der Etappe, wenn ich Jumbo-Visma bin, mache ich eigentlich mehr auf der Etappe. Ich versuche erstmal zwei Leute in die Spitzengruppe reinzukriegen. Im besten Fall haust du dann Laporte rein. Wen haben wir noch da? In Nathan van Hooydonk. Oder halt wahrscheinlich das Einfachste ist ein Wout van Aert, weil der kommt safe drüber. Den willst du aber eigentlich auch hinten haben. Egal. Auf jeden Fall, dann kannst du am Galibier oben raus schauen, ob du da ein paar UAE-Helfer loswirst.
Ja.
Dann fährst du auf im Idealfall oder holst die Leute zurück aus der Spitzengruppe, lässt sie warten und hast dann halt wirklich viele Leute da, die dir am Croix de Fer, der so ein bisschen wellig ist, wirklich helfen können. Und da kannst du das Rennen auseinanderreißen. Das ist für mich die idealere Etappe. Ja. Und das Gleiche kannst du halt auch als Ineos machen. Weil dann ist es so, okay, du schickst vielleicht ein, zwei Leute vor oder du spielst halt mehrere Karten. Das funktioniert auf so einer Etappe viel besser als auf so einer wie am Ende mit dem Col de Granon, wo halt einfach, wenn du die Leistung nicht hast, kannst du es bei solchen Steigungen eher wenig faken durch taktische Stunts irgendwie ausbügeln.
Ja, plus je steiler es wird, desto mehr habe ich das Gefühl, kann ja auch Pogacar wieder seine Karten ausspielen, seine Fahrweise ausspielen. Dann springt er halt dann wieder ran, ist dann wieder dran, kann es covern.
Fährt halt einfach dann los, weil am Ende kann sich niemand irgendwie da gut erholen oder zurücknehmen, weil es ist einfach, du musst halt dann einfach deine Watt fahren, um bei 9% vom Fleck zu kommen. Und du hast kaum Windschatten, das heißt, da erholt sich auch niemand am Hinterrad oder spart sich niemand was, sondern wenn du fährst, muss der auch fahren.
Und dann ist wahrscheinlich wieder dieses, Pogacar macht noch 1 Kilometer schnell und holt sie wieder 10 Sekunden oder sowas.
Genau.
Vingegaard dahinter, also ne, keine Ahnung. Aber da kann es schon wieder sein, dass es, ja, wie du schon sagst, ihm eher die Karte spielt. Deswegen bin ich gespannt auf beide Etappen auf jeden Fall. Als sportlicher Leiter muss ich sagen, gerade klang sehr, sehr souverän. Kann ich mir vorstellen.
Kann auch vollkommener Quatsch sein, aber und es kommt natürlich immer darauf an, ob die Leute die Beine haben.
Sicher.
Aber ich würde halt schauen, so, man muss sich als Jumbo und Ineos halt das Terrain zunutze machen. Und ich sehe da vor allem den Croix de Fer als interessanten Anstieg, wo du deine Helfer nutzen kannst oder eine Mannschaftsstärke ausspielen kannst. Das andere ist dann eher ein Granons, geht eher um die individuelle Klasse. Hast du die Watts nicht, hast du die Watts halt nicht. Dann fährst du da halt nicht mit.
Weise Worte.
Ja, kenn ich zu Genüge. Ich habe die Watts eigentlich selten. und deswegen ist der Croix de Fer. Früher fand ich solche Anstiege mal langweilig. Ich dachte so, oh, der ist ja nicht steil, der ist
ja,
total blöd. Jetzt sehe ich so die taktische Chance in diesem Anstieg. Und finde das eigentlich, ich glaube, da wird es am spannendsten morgen.
Okay, glaube ich auch. Bin sehr, sehr gespannt. Dann haben wir danach, wir geben noch einen ganz kurzen Mini-Ausblick. Es gibt noch mit der Etappe 13 etwas, was tendenziell sich für Ausreißer wieder eignet. Eher wahrscheinlich ein bisschen Pause ist bei den GC-Fahrern.
Ja.
Ich muss gerade sagen, ich bin gar nicht so, ich glaube Richtung Wochenende.
Dann kommt die Etappe nach Mondé danach.
Genau, genau.
Das ist für mich auch eine klassische Ausreißer.
Da bist du ja Fan von, ne?
Klar, ja, die Etappen waren eigentlich immer ganz geil. So, du hast meistens eine Ausreißergruppe vorne, ja, und hinten wird aber noch mal so ein bisschen GC gefahren, weil es halt tatsächlich 2 oder 3 Kilometer hoch geht mit 10,5%.
Ja.
Das heißt, auch da hat immer einer Bock und sagt sich so, ja, ich fahr mal los, weil du fährst halt auch nicht irgendwie kontrolliert so einen Anstieg hoch,
ja,
weil alle sind so ein bisschen so, oh, es tut immer allen weh. Dann denkt sich halt einer, okay, wenn es jetzt eh schon weh tut, dann kann ich auch einfach mal gucken, ob jemand einen schlechten Tag hat. Aber wenn du so in einem bei 7%, und ich rede jetzt nicht von mir, ich habe bei 7% nie entspannten Puls und sowas,
ja,
aber wenn dann halt so ein Pogacar und Co. bei 7% mit 24, 25 km/h fahren, dann denken die sich auch so, ja gut, ist wahrscheinlich nicht hart genug, um was zu testen. Und deswegen passiert in Mondé eigentlich immer so ein bisschen was hinten.
Früher, ich würde sagen, also die letzten Jahre, bei so einer Etappe hätte ich mal gesagt, ja, ich setze all mein Geld, dass Degent in der Gruppe ist.
Ja.
Das ist also so eine typische Etappe, die solche Fahrer halt dann gewinnen.
Ich habe schon mal gesagt, Vlasov ist für mich dann Favorit, vor allem, weil er jetzt Zeit verliert, dann geht er da in die Gruppe und hat, glaube ich, ganz gute Chancen, dann da aus der Gruppe was zu machen.
Wenn er die Leistung natürlich jetzt noch weiter halten kann.
Genau.
Dann haben wir mit der Etappe nach Carcassonne die letzte Etappe vorm Ruhetag. Die hat auch nochmal mit dem Anstieg Côte de Camassé, ich weiß nicht, 5 Kilometer, 4%, also nichts, was sich jetzt irgendwie für ein GC eignet. Danach hast du eine größere Abfahrt, also du kriegst eigentlich alles relativ gut zu. Lohnt sich eigentlich nicht, vor dem Ruhetag nochmal irgendwie tief zu gehen, glaube ich. Auch wieder eine typische Ausreißer-Etappe, so ein bisschen.
Ja.
Da kann ihr nochmal so ein bisschen spielen. Und dann haben wir den Ruhetag und es geht in die Pyrenäen. Und damit kriegen wir dann langsam die Entscheidung ran. Das werden wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge nochmal besprechen, was da alles passiert ist. Obwohl ich gerade überlege, wir müssten ja dann wahrscheinlich am Tag des Peragüt aufnehmen. Deswegen werden letzten Pyrenäentag, wenn eigentlich das GC fast entstanden ist. Möchtest du noch was zu den Pyrenäen sagen, was du glaubst, was du erwarten könntest?
Wir haben ja die Alpen jetzt noch nicht gesehen, also wird es auch noch schwieriger, was für die Pyrenäen zu sagen. Sowohl, wenn wir nicht wissen, wer ist jetzt wirklich wie stark und am Ende, wie sieht die Situation aus? Also von daher ist es ganz schwer. Ich glaube, dann schauen wir einfach, dass wir vielleicht mal vor den Pyrenäen irgendwie aufnehmen, müssen uns eh noch ein bisschen sortieren. Ich bin ja jetzt bald in den USA.
Stimmt, ja.
Das heißt, es wird wieder Schneidearbeit geben für dich, Lukas. Und du darfst
versuchen, dass du nicht wirkst wie ein sehr Begriffsstutziger.
Ja, genau. aber das war, glaube ich, jetzt ein gutes Wrap-up. Wir haben, finde ich, diesmal echt tiefer in die Leistung reingeschaut und bin gespannt, wie euer Feedback dazu ist, wenn wir hier so ein bisschen abnerden, ob ihr da Bock drauf habt.
Genau,
und lasst uns das gerne wissen.
Genau, schreibt uns gerne auf Instagram ScienceCC oder auch privat, habe ich auch schon ein paar Nachrichten erhalten, die lesen wir alle. Wir versuchen sie Stück für Stück abzuantworten, weil natürlich auch viel Feedback kommt. Das freut uns sehr, dass es da so eine positive und auch eine umfangreiche Resonanz gibt, damit wir entsprechend den Content so gestalten können, wie ihr Bock drauf habt. Auch wieder parallel gerne auf YouTube schauen. Es gibt gerade auch aktuell immer die Tour-Videos, also sprich die Effort der Woche oder Special Pogacar. Ist das noch realistisch? Schaut da gerne mal in das Video rein, falls ihr es nicht gesehen habt.
Ja.
Ansonsten gibt es auch wieder weiterhin jede Woche unseren normalen Science-Podcast, wo wir Themen rund um, in dem Fall jetzt Chicago mal besprechen oder halt dann metabolische Effizienz oder halt in andere Themen reinstürzen. Das heißt, da kann man immer ein bisschen was mitnehmen, wenn man sich den Podcast irgendwie gerade beim Training gönnt. Und sonst haben wir noch den Blog, die science.cc Website, auch die Blogartikel gerne mal draufschauen. Dort gibt es immer Informationen zum Masterclass-Videos und auch hin und wieder mal schriftlichen Senf von uns zu den Tour-Etappen. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Dann fand ich auch, war es wieder eine tolle Folge. Wir haben knapp gleich eine Stunde, damit haben wir es auf jeden Fall. Und wir sehen uns in einem der nächsten Podcast-Folgen. Danke, Lennart, das war meine Ehre.
Danke, Lukas, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.